ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo.
Wolfgang Niegelken war schon häufig zu Gast in SWR 1 Leute. Diesmal hat er ein Heimspiel. Wir sind nämlich in Köln. Schönen guten Morgen.
Ja, schön. Schön, dass er Taschen mitgebracht hat.
Sehr gerne. Ist Wasser drin, kein Kaffee. Wir zeichnen auf bei unseren Freunden des WDR. Danke dafür. Und wir senden das Gespräch am Rosenmontag.
Ja.
Wo verbringst du den?
Im Rosenmontag auf der Tribüne vorm Rathaus. Die haben mich eingeladen. Der neue Bürgermeister hat mich eingeladen. Will ich mal kennenlernen. Und gucke ich da tatsächlich vorm Rathaus. Und ich hoffe, dass wir schönes Wetter haben. Im vorigen Jahr musste ich ja mitgehen. Also bei uns ist das etwas kompliziert. Ich bin beim Karneval etwas reservierter dem Thema gegenüber. Wir haben ja auch schon vor sehr vielen Jahren ein Lied geschrieben, was den Karneval sehr kritisch bewertet hat. Aber meine Frau, die aus München stammt, die ist ein totaler Karnevalsjäger. Also das kann ich ihr nicht antun, Karneval wieder zu verreisen. Das haben wir ja früher oft gemacht.
Genau. Und wir zeichnen oder wir sprechen die Rolle Fasnacht, Fasching, Karneval, heißt es hier, mit Wolfgang Niedegen in seinem Leben mal so ein bisschen ab, klären wie das Verhältnis da sich vielleicht auch gewandelt hat. Und über das ein oder andere Jubiläum reden wir hier auch noch. Dann machen wir erstmal als Leute mal den ultimativen Rosenmontagscheck mit einem echten Kölner, mit Musiker Wolfgang Niedegen. Du hast schon gerade gesagt, bist also eigentlich Karneval auf die 12, gibt es jetzt dieses Jahr, nämlich auf der Tribüne beim Zug dabei. So richtig dran vorbei kommt man ja sowieso nicht in Köln, wenn du nicht abhaust.
Ja, früher bin ich ja sehr viel weggefahren. Verdammt lang her auf einer Karnevalsflucht geschrieben. Mhm. Das war Rosenmontag. Rosenmontag 81. Mein Vater war gerade gestorben, ein knappes halbes Jahr vorher. Und ich wollte dieses Lied schreiben, habe ich es dann in einem kleinen Weiler in Morlitz-Winden geschrieben. Das Buch am Wald, Morlitz-Winden, ein fränkischer Ort. Mhm. Und das habe ich dann auch die ganze Zeit lang immer so gehalten. Und irgendwann war ich wohl mal über Karneval irgendwo auf Tournee und meine Frau ist dann mit ihrer Schwester, die extra aus Bayern angereist ist, und meine Frau ist aus Bayern, sind die dann mal Karneval gucken gegangen und ich komme nach Hause und sage, was hast du, das ist doch super. Und seitdem ist das vorbei mit dem, ich kann mich Karneval verrücken.
Gibt's keine Ausreden mehr. Ja. So, jetzt gehörst du zu Köln, genauso wie der Karneval eigentlich. Ja. Ich könnte jetzt fragen, was ist denn das Problem da eigentlich?
Also ich habe mich eine Zeit lang daran sehr gestoßen, in dieses spießige Karneval.
Vereinsmeierei.
Und da hab ich auch nach wie vor immer noch Probleme mit, aber auf der anderen Seite bin ich deutlich toleranter geworden und auch altersmilde. Lass sie doch machen. Wenn sie Spaß daran haben, lass sie machen. Ist alles in Ordnung und habe auch die schönen Seiten mitgekriegt. Also damals war, vor ein paar Jahren, wie lange ist das her? 15 Jahre her sein. Da hat mich der Kugelkorn, das ist der Zugleiter, der wollte mich immer schon mal überreden, einen dieser Mottowagen zu entwerfen. Und dann habe ich den dann bei uns im Büro mal eingeladen und dann haben wir uns lange über Karneval unterhalten und am Schluss sagt er dann, ja, mach's denn jetzt so einen Mottowagen? Und ich habe gesagt, also es ging um das Thema Afrika, ich sage also, ein Mottowagen zum Thema Afrika, das sind so viele Themen, das passt da nicht drauf. Und dann hat er die wunderbare Antwort gehabt, dann machen wir halt zwei. Und das hat mich sowas von... Ich musste so lachen. Okay, dann machen wir zwei. Und dann habe ich mir zwei überlegt und die haben wir dann auch gemacht. Und die sind sehr, sehr schön geworden. Wunderbar. Und da saß ich dann auch ganz schön stolz auf der Tribüne an der Severinskirche und habe mir die angeguckt. Gut, dass ich das gemacht habe. Und seitdem ist das eigentlich immer lockerer geworden. Also ich werde jetzt auch regelmäßig eingeladen bei dem sogenannten Richtfest, heißt das so, Richtfest, wenn die Wagen der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Ja. Das ist meine Lieblingsveranstaltung auf Karneval, abgesehen von der Stundensitzung, da gehe ich natürlich auch sehr gerne hin.
Aber das ist ja wirklich ein Wandel von, also du hattest mal den Beinamen, weil wenn es ums Thema Karneval geht, der Karnevalshasser.
Ja, Mit Hassen ist es weniger. Also Hassen konnte ich ja nicht. Ich fand das irgendwie spießig und wollte da nicht mit erwischt werden und konnte da auch nicht wirklich drüber lachen. Dabei gab es aber trotzdem Karnevalssitzungen im Fernsehen, die ich mir gerne angeguckt habe. Nämlich, wenn mein Freund Hans Süper da aufgetreten ist. Also der Hans ist natürlich ein Karnevalsanarchist gewesen. Das war, der war wie Quecksilber, den konntest du nicht einfängen. Und das fand ich natürlich großartig. Also heute noch, wenn irgendwelche Zusammenschnitte sind, wo dann das Colonia-Duett hießen, genau, die ja damals, wenn der Hans Süper dabei ist. Das, ich kenne die Dinger fast alle auswendig, aber ich muss die trotzdem gucken.
Eine Karnevalslegende, muss
das
man dazu
so
sagen.
Das ist so unfassbar. Und ist auch wirklich ein guter Freund von mir gewesen. Dann leider ist er gestorben. Hans war das Größte. War unfassbar.
Und ich finde auch mit vielem, was er gemacht hat, mit seinen Witzchen auf der Bühne ja irgendwo auch zeitlos. Ne? Also
ja, das ist anarchistisch, dadaistisch, ja. Musste der Jahre einen Meter höher legen, wo es um Rückenschmerzen geht. Man muss den Garten einen Meter höher legen, damit man keine Rückenschmerzen bei der Gartenarbeit kriegt. Sensationell, da musst du erstmal drauf kommen.
Das stimmt. Aber wenn du dich mal zurückerinnerst, Karneval in den Kindertagen bei dir sah aus wie bei jedem anderen in Köln?
Ja, natürlich. Wir haben uns als Kind, also ich bin in den 50er Jahren aufgewachsen, als Kind durften wir endlich mit unseren Indianerkostümen und Cowboy-Kostümen oder Musketier, was immer wir hatten, durften wir rausgehen und konnten spielen. Das war weniger Karneval, aber wir durften uns endlich verkleiden. Und sobald Aschermittwoch war, gab es Ärger von den Erwachsenen. Wie, der Karneval ist vorbei, untersteh dich, was für ein Quatsch. Also das fand ich schon als Kind bescheuert. Wenn Kinder irgendwas Schönes spielen, warum dürfen die das dann am Aschermittwoch nicht? Also warum dürfen sie sich nicht verkleiden? Das fand ich dann immer so spießig.
Dieses und, Reglementierte wo der klare Plan vorgegeben ist. Ja. Es heißt, dein Lieblingstag dieser wirklich närrischen Tage ist dann der Dienstag? Weil der geht ja immer so ein bisschen unter, finde ich. Ne? Also man kennt immer den Rosenmontag, Aschermittwoch, wenn alles vorbei ist. Ja. Und am Dienstag, außerhalb vom Rheinland, weiß keiner so recht, was passiert da.
Ja, aber da wird ganz am Schluss wird dann der Nubbel verbrannt. Ne?
So, den müsstest du einmal kurz erklären für alle, die ihn nicht kennen.
Das Irre ist, dass der Nubbel genauso alt ist wie ich.
Das habe ich nachgelesen.
1951 erfunden worden. Ich habe gedacht, damals, das hätte es schon seit ewigen Zeiten gegeben. Der Nubbel, das ist eine Strohpuppe, die wird über die Kneipe gehangen. Und alle Sünden schiebt man auf den Nubbel. Und dann in der Nacht zu Aschermittwoch wird er verbrannt und die Sünden sind alle weg. Das ist sehr katholisch. Das ist wie Beichten gehen. Man kann sich alles erlauben, man muss ja nur beichten, ist alles wieder gut. Und dieses Ritual, den Nubbel verbrennen, da laufen dann alle zu ihrer Stammkneipe hin und dann künstliche Tränen und dann wird der Nubbel noch versoffen, dann muss man auch noch einen drauf trinken auf den Nubbel und dann ist vorbei und dann die wirklich dann glauben, die gehen dann auch noch am Aschermittwoch dann in die Kirche und lassen sich das Aschenkreuz auf die Stirn machen.
Aber das ist ja schon ein klarer Unterschied, den man da ziehen kann zwischen diesem organisierten Sitzungskarneval und all dem, was in Kneipen, auf der Straße, im Privaten abläuft. Das ist ja viel entspannter, würde ich dir komplett recht geben.
Also der Sitzungskarneval, ich will denen kein Unrecht tun. Also mittlerweile, wenn ich im Fernsehen mal beim Durchzeppen gucke, ist ja gar kein Kölsch mehr bei. Das ist ja unfassbar. Das ist ganz, ganz wenig Kölsch. Und das aber ist auch verständlich, weil die Leute haben ja auch keinen kölschen Alltag mehr. Ist ja vorbei. Also als ich jung war, selbst noch in den Zeiten, wo ich studiert habe, da bist du noch von einem Frühstück bist du noch durch verschiedene Geschäfte gelaufen, hast dir das zusammengekauft und abends hast du dann in der Regel dann auf der Eckkneipe hast du die Leute aus dem Viertel getroffen und hast mit denen schon mal einen Kölsch getrunken, ehe du dann in die Szenekneipen gingst. Und da hast du natürlich nur Kölsch gesprochen. Aber die haben keinen kölschen Alltag mehr, die Leute. Also mittlerweile ist es bei einigen, wo ich auch wirklich denke, sollten sich auch bitte nicht bemühen, Kölsch zu reden, weil dann dreht sich mir, klappen mir die Fußnägel hoch. Das sind Leute, die versuchen, Kölsch zu sprechen, sollen sie lieber sein lassen und sollen rein nicht sprechen, ist auch schön.
Den Unterschied habe ich, glaube ich, nie verstanden zwischen Kölsch und Rheinisch, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist so wie der Milovic gesprochen hat, wie der Adenauer gesprochen hat, das ist Rheinisch. Also diesen Tonfall, diesen singenden Tonfall und es kommt auch kein G drin vor. Im Kölschen gibt es kein J, sage ich
ja
immer.
Ja.
Es gibt kein G im Kölschen.
Echt, Willi Milovic hätte ich aber auch ein...
Milovic war gar kein Kölsch.
Ja, das stimmt.
Aber der Millibier, der hat natürlich einzelne Sachen, der konnte schon so Kölsch, wie man es zu reden hat. Ja. Also mit dem konntest du, ich kannte den ja auch, der konnte schon ordentlich Kölsch sprechen. Aber das, was im Fernsehen dann gezeigt wurde, Pendant war dann ohne Sorgtheater in Hamburg, das war sehr entschärft. Natürlich konnte der Kölsch, gar keine Frage.
nach diesem persönlichen Blick auf die fünfte Jahreszeit, gucken wir mal so ein bisschen jetzt in Esmerns Leute mit Wolfgang Niedecken durch die BAP-Brille auf Karneval. Du hast eben schon gesagt, verdammt lang her, wurde an einem Rosenmontag geschrieben. Ich habe zwei Songs gefunden, die einen Karnevalsbezug haben. Du darfst mich gerne korrigieren, wenn es noch mehr gibt. Das ist Nit für Chore von 82 und 30 Jahre später gab es da nochmal und danach ist der Karneval vorbei.
Ja, und dann gab es noch eine Single. So die erste Nummer, die wir damals mit dem neuen Gitarristen, mit dem Major aufgenommen haben. Wir wollten endlich zeigen, boah, jetzt haben wir einen Rock'n'Roll-Gitarristen. Da sind wir zu Conny Plank ins Studio und haben den Chauvi-Rock aufgenommen. Es ist ein 12-Takt, endlos langer Rock'n'Roll mit einer Geschichte, die nicht ganz jugendfrei ist. Das heißt Chauvi-Rock, Aschermittwoch, in Klammer stand dahinter. Das war auch sehr aggressiv. Aber Gott sei Dank ist das Stück eigentlich in der Versenkung verschwunden.
Ich wollte gerade sagen,
die Rückseite war Wahnsinn übrigens.
Ach, okay. Und könnte man den Chauvi-Song jetzt noch auf der Bühne bringen? Oder
ich hätte keinen Bock, weil das ist musikalisch sehr, sehr uninteressant. Das ist an einem Stück das Blues-Schema gespielt und es hört sich auch nach 5 Minuten immer noch nach dem Chuck Berry Reverb an.
Gut, wenn du jetzt du sagst, Karnevalshasser war dir immer zu hart, aber war das für dich, tat dir das weh, in deiner Stadt mit dem Fest der Kölner so in Verbindung gebracht zu werden?
Nein, das nicht, aber man hat immer wieder versucht, uns zum Karneval zu überreden. Und ich war einer von denjenigen, die wirklich verstanden haben, warum der Tommy Engel, dieser legendäre Blackfeet-Sänger, mit dem ich sehr gut befreundet bin, wieso der keinen Bock mehr davor hatte. Der hat irgendwann, als ich noch geringe, kleine Zweifel hatte, ich wusste, der wird aussteigen, und dann versucht, Tommy, mach da weiter, weil das ist so wichtig, die Blackfeet, das ist wirklich auch eine tolle Band und tolles Repertoire. Den Tommy zu überreden, sagt er, fahr uns einen nach mit.
Okay.
Fahr mal einen nach mit. Und das erste war dann eine Mädchensitzung in Weiderswist und das letzte, ich weiß nicht, lange nach Mitternacht dann im Gürzenich, im Medizinerball. Und überall die gleiche Prozedur. Ich spiele immer nur, wenn es hochkommt, 20 Minuten. Aber immer ist ein Präsident, ein ganz wichtiger Präsident. Und Tommy, mein Freund. Und dem konnte der sich auch nicht erwehren. Der hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Der wollte nicht mehr. Und danach habe ich dann auch wirklich verstanden, warum er nicht mehr wollte.
Ich kann es insofern nachvollziehen, weil ich tatsächlich zu Schulzeiten habe ich in einer anderen rheinischen Stadt Musik gemacht für die Prinzengarde. Ja. Und das war wirklich schlimm. Also das hat gutes Geld gebracht für mich Schüler. Klar. Aber man ist wirklich dann bis in die Eifel und was weiß ich nicht wohin gezogen. Und da hat man dann halt auch mitbekommen, in der Prinzengarde einige sprachen miteinander oder untereinander nur noch mit dem Anwalt. Das war wirklich so verkracht. Und sobald aber die Tür vom Saal aufging, waren alle immer bei bester Laune. Also das deckt sich dann schon so mit dem, was du halt auch eben schon gesagt
hast. Also ich musste mich ja nur nicht da reinziehen lassen. Das war ja schon alles. Aber der Tommy wollte da raus. Und Tommy ist wirklich ein großartiger Sänger, ein Bühnengenie. Wenn er auf der Bühne steht, der kann Telefonbuch vorlesen, die Leute brechen ab. Das ist super. Also Tommy und Hans Süper, das sind so meine Lieblingsfiguren im Kölner Karneval, auf die ich auch nichts kommen lasse.
Trotzdem hat sich der Karneval ja auch gewandelt, ne, finde ich so. Der ist ziemlich jung geworden mit allem, was dazugehört, ob Musik, die Redner sind auch zum Teil jünger geworden, bei der Musik ist es noch auffälliger. Ist das, das ist immer so diese Frage, ist das noch der kölsche Karneval von früher?
Also da würde ich jetzt gar nicht so hart drüber urteilen. Also zunächst bin ich ja froh über jeden Musiker, der von der Straße ist, der davon leben kann. Und natürlich ist Karneval auch ein großes Geschäft, ist ja klar. Also ist ja nicht nur für die Hoteliers, sondern für die Gastronomie, sondern die ganze Stadt hat vom Karneval was. Also und wenn du als Musiker im Karneval Geld verdienen kannst und hast vorher jahrelang probiert, irgendwie mit deinem eigenen Ding durchzukommen ohne Karneval und du hast dann die Chance, dann machst du das halt. Das haben Brings gemacht. Casale war vorher eine harte Dreimann-Kapelle. Die haben ordentlich reingehalten. Gute Musiker, gar keine Frage. Und die machen dann irgendwann, was waren die Brings froh, wie sie endlich davon leben konnten. Bei denen ging es bergabwärts. Und dann haben die die Möglichkeit gekriegt, dann im Karneval zu spielen. Und das hat eine ganze Menge Familien ernährt. Und das sind gute Jungs. Auch eine tolle Band, alles wunderbar.
Jetzt hast du eben schon gesagt, 2010 war das mit den beiden Karnevalswagen, die du oder mit den beiden Mottowagen, die du gestalten durftest. Ihr standet aber ja zu dem Zeitpunkt schon als Band zum Thema Karneval relativ klar da, dass ihr jetzt nicht so die Superfreunde wart.
Ja, aber der Christoph Kukulkorn, der hat sich das irgendwie zur Aufgabe gemacht, mich in irgendeiner Form das ist ihm ja auch gelungen letztendlich. Also das Verhältnis wurde halt immer besser und ich bin ja mittlerweile sogar schon zweimal mit dem Zug gegangen. Ja, also das ist, also das erste Mal hatte ich dann ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich wusste nicht so richtig, wie die Leute das finden und die Leute fanden es super. Die hätten ja auch mich mit Zeug beschmeißen können, von wegen, was willst du dann, hey, so, das habe ich ja auch schon erlebt. Also ich habe schon tatsächlich erlebt, dass ich mit meinen Kindern Weiberfastnacht zu der Jan und Griet Aufführung gegangen bin am Silver Store und dann welche ankamen und mich angepöbelt haben. Was willst du dann, hey, du fängst doch gar nicht was Scheiße, Martha de Fotkes, ja, das gab es auch, ne? Aber nichts da, die haben sich gefreut. Das war irgendwie so, das hat sich ja so langsam angekündigt mit den zwei Mottowagen. Dann ging ich dann irgendwann 2-3 Jahre später auch mal mit dem Zug und im vorigen Jahr da tatsächlich nochmal. Und da musste man mich auch nicht mehr großartig zu überreden. Ich habe nur noch geguckt, ob das Wetter okay ist, weil ich habe keine Lust, da 4 Stunden im Regen zu stehen. Ja, also da bin ich ein Weichei an der Stelle.
Und du hättest ja auch zu Hause keine Chance gehabt, zu sagen. Ja, ne? Okay, dann gab es auf der Straße dann schon so Reaktionen, aber das war ja auch so, da fing es ja gerade an, 2010, 2011, dass es dann auch schon mal irgendwie so den ersten Shitstorm geben könnte. Hast du da auch was irgendwie eingefleischten Bab-Fans?
Nee, also es gibt dann immer welche, sobald irgendwas in Berührung mit Karneval kommt, dann kommen die Kommentare, nicht verkochen, und Wände halt. Oder, das kommt natürlich auch, aber ich kann ja nicht von Haustür zu Haustür gehen und meine geänderte Meinung jedem Einzelnen erklären. Also da muss man sich damit befassen, dann weiß man, wie es gelaufen ist. Und ich habe ja mehr oder weniger das gerade nochmal in Kurzfassung erzählt. Ja. Das ist ja ganz normal, also ich bin nicht verbohrt. Also wenn irgendwas passiert, und es macht Spaß, warum soll ich das nicht machen? Warum soll ich mir das verkneifen, bloß weil da so ein Image ist? Mhm. Mit Image habe ich nie was am Hut gehabt. Also,
dann wäre der nächste Schritt jetzt, wann tritt Bab im Düsseldorfer Karneval auf? Die Toten Hosen waren in Köln schon.
gute Frage. Also selbst das würde funktionieren wahrscheinlich, aber ich glaube, so weit wird es nicht mehr kommen bei meiner Lebenserwartung.
Gut, also früher in meiner Kindheit im Rheinland, wo ich herkomme, da gab es vielleicht 3 Karnevalsbands oder Bands, die einen starken Karnevalsbezug haben. Das waren die Höhner, an die Blöckfüß und dann tauchte irgendwann, glaube ich, Brings als nächstes auf. Über diese musikalische Entwicklung will ich jetzt meinen S-Werns-Leute mit Bab-Frontmann Wolfgang Niedegen reden. Prägt der Karneval auch die Kölner Musikszene?
Ich glaube, die Kölner Musikszene ist wiederum was ganz anderes. Da sind so viele Bands, die andere Sachen machen. Also für mich ist eigentlich, die Kölner Musikszene fängt eigentlich mit Stockhausen an, geht über Can und geht über diese Bands und diese Bands wie Dunkelziffer im Stollwerk. Mhm. Das sind so Musikszene und dann gab es das Blue Shell und das Luxor, wo die Bands dann auch drin gespielt haben. Und das mit dem Kano ist so ein Nebenprodukt. Wir waren eigentlich nie in der Musikszene. Also wenn ich in irgendeiner Szene war, dann war das in der Kunstszene. Ich habe ja Malerei studiert und dann wir hingen im Roxy rum mit Künstlern wie Bute, Bolke, jede Menge von denen, die hingen dann da abends ab, Klauke. Aber da habe ich mich eher zugehörig gefühlt als zur Musikszene. Ich habe ja dann erst wieder angefangen, Musik zu machen, als ich Zivildienst gemacht habe. Also nach dem Kunststudium, durch den Zivildienst habe ich dann noch mal ein bisschen Gitarre gespielt mit den Ummis, nachmittags in der alten Tagesstätte und kölsche Lieder gesungen. Und dann kam auch dann das erste Lied, tatsächlich, letztens ist das wieder eingefallen, als das gibt, Leef Al Frau Hermanns. Das habe ich einer 93-jährigen Oma zum Geburtstag geschrieben. Ja, und dann irgendwann hatte ich dann Liebeskummer und habe Helfe kann der Kenner geschrieben. Das war dann das erste Ding. Ja, so, und nee, also ich habe mich überhaupt nicht erdreistet, mich der Musikszene zugehörig zu fühlen. Das war, ist auch heute noch so. Ich stapel jetzt nicht wirklich tief, aber die Musiker, die bei mir in der Band spielen, da bin ich froh, wenn ich mitspielen darf. Das sind richtig Musiker, die wissen da, wie das geht. ich behalte meine Akkorde und kann da vorne die Band durchs Nadelöhr bringen. Aber ich bin Storyteller in jeder Beziehung.
Okay, aber die Aufteilung ist ja auch ganz, ja, die ganz
ist,
gut. Ne?
Ist zentral, ja.
Also den brauchst auch. Na, aber es gibt ja dann halt doch so Bands, ob Karneval oder nicht. Annenmay Kantereit, ja. Brings hast du schon angesprochen, Casala hast du angesprochen, Querbeat würden mir noch einfallen, so ja, aus dem neueren Spektrum. Die ist auch raus aus dem Rheinland bis nach Baden-Württemberg, ja, sowieso ja, geschafft hat. Was zeichnet denn solche Bands dann aus?
Also Annenmay Kantereit, die bei denen denke ich immer, die sind genauso drauf wie wir ganz am Anfang. Die haben das einfach schön klein gehalten, die haben sich nicht reinreden lassen, die haben mit ihrer Besetzung natürlich auch, die Stimme vom Henning ist natürlich unverwechselbar. Da denkst du, würdest du hinter, wenn du die nur hörst, denkst du, so ein Tom Waits-Typ, ja, singt das, aber nix da. Der singt die Sachen und die beiden Jungs, die da auch noch mitspielen und dann, die lassen sich nicht reinreden, die machen ihr Ding, egal wie groß das ist, die schaffen es, aus jeder Menschenmasse ein Clubkonzert zu machen. Das ist eine Fähigkeit, die hat noch lange nicht jeder. Also großartig, ich finde das wunderbar. Also wir haben ja am Anfang, als wir gespielt haben, also gerade vor allen Dingen ich hatte immer Muffe, in eine größere Halle als Satori zu gehen. Mhm. Ich habe immer gedacht, ich will das Weiße in den Augen von den Leuten sehen, damit ich mit denen arbeiten kann. Und als wir das erste Mal dann groß gespielt haben, hat man uns 86 überredet, in der Kölner Sporthalle zu spielen. Mhm. Und da habe ich allerdings gedacht, verdammt nochmal, warum haben wir das nicht schon seit 3 Jahren gemacht, weil das hat funktioniert.
Und du brauchtest das Weiße in den Augen nicht mehr.
Ja, ja, ja.
Okay, also mein erstes Konzert war übrigens Bab in der Neusser Eislaufhalle. Durfte ich hin, weil meine Schwester mit dabei war.
Ah ja, gut.
Also das nur mal so am Rande. Seid ihr als Band, die so verankert ist in Köln, auch, habt ihr eine gewisse, seht ihr euch in der Verantwortung, andere Bands vielleicht mit an die Hand zu nehmen? Pflegt ihr da irgendwie Kontakte oder guckst du, dass du junge Bands förderst?
Also nicht wirklich, da muss man dazu auch sagen, 2 von uns leben in Hamburg, 2 von uns leben in Berlin. Der Werner und ich, oder der Bassist und ich, ich wohne in Köln, der Werner lebt in Rösrath, ist auch noch halbwegs Köln. So dieses Ding mit Kölsche Band, das ist ein bisschen fragwürdig. Der Sänger ist eindeutig Köln 1. Ja?
Ja.
Ja. Früher war die Postleitzahl Köln 1.
Ja,
5 weiß. Köln 1.
Genau. 5000 Köln 1, ja, glaube ich, war immer, wenn man auch an den WDR geschrieben hat.
Ja.
Du hast jetzt gerade schon so geschwärmt von Annenmay Kantereit. Ist das, gibt es auch den Unterschied, den Weg andersrum, dass dich junge Bands irgendwie beeindrucken, vielleicht auch beeinflussen, dass du sagst, gucke ich mir mal was ab, das ist ganz spannend, was die machen, könnte ich mal probieren?
Eher weniger. Also die sind ja ganz am Anfang, habe ich die schon bemerkt. Und der eine, der Severin heißt, dessen Mutter fand den Namen meines Sohns so schön.
Ach.
Ist so. Hat er mir irgendwann mal gesteckt. Das war sowas von süß.
Stark.
Ja. Das ist irgendwie auch, wenn die mich mal einladen zu irgendwas, wo ich was mitmachen soll oder so, das ist ein Anruf und dann geht das. Das ist Familie. Also mit dem Gitarristen, mein Schwiegersohn hat mit dem Gitarristen früher zusammen in der Band gespielt.
Also dann wirklich Familie?
Ja, ja. Also mein Schwiegersohn ist der Sohn eines bekannten Bassisten aus Köln, der auch bei Piano Has Been Drinking gespielt hat. Und der spielt aber nicht mehr Bass, der ist jetzt Grafiker und der Vater meines Enkels Noah.
Gut, jetzt hast du gerade den Unterschied schon deutlich gemacht, Karnevalsszene, Musikszene Köln. Dürftest du zugeben, dass du eine Lieblings-Karnevals-Kombo hast?
Blackfish.
So, kurze
Also
Antwort.
Eindeutig, also ich finde auch, es gibt ja viele Diskussionen, ob das okay ist, wenn jetzt da keiner mehr von den Urmitgliedern dabei ist. Ich finde, das hat seine Berechtigung, weil ich finde, dieses wunderbare Repertoire muss gepflegt werden. Überhaupt Repertoirepflege ist mir ein großes Anliegen. Also wir machen ja keine Platten beispielsweise, wo wir Füller drauf haben. Also ab und zu kommt mal ein Stück, wo ich jemandem aus der Band den Gefallen tue und schreibe dann Text zu, weil da Musik so schön ist. Mhm. Das kommt aber sehr selten vor. Aber ansonsten gibt es keine Füller auf Barplatten. Und das Repertoire muss gepflegt werden. Und wer macht denn das, wenn die Blackfoots das nicht mehr machen würden, dann hättest du nur noch so Coverbands, die nur die großen Hits spielen. Und Coverbands, die nur die großen Hits spielen, finde ich nicht so doll. Das ist, wenn man eine Coverband ist, dann will man auch die kleinen Juwelen, die noch nicht geschliffen sind, die will man auch spielen. Das ist das eigentliche Ding. Ja. Aber jetzt immer nur Coverband, die nur die Hits spielt, finde ich irgendwie albern.
Ich habe gelesen, New York sei die Stadt in der Welt, über die es die meisten Songs gibt. Ich sag jetzt mal hier in S-Fans Leute ganz deutlich, glaube ich nicht. Und ich bin froh, dass Wolfgang Niedecken weiter an meiner Seite ist. Ich habe mir zu diesem Jahr alleine sagen lassen, über 300 neue Karnevalssongs gab es. Ja. Da wurde dann so eine Auswahl vorgenommen, mit durch die Kneipen gezogen, habe ich mir selber mal angeguckt. Und deshalb bin ich anderer Meinung. Gehst du da mit?
Es kann durchaus sein, also weil der Kölner ist ja sehr selbstverliebt, wenn man ihn in Ruhe lässt. Ab und zu muss man mal einbremsen. Dom, Rhein und Karneval geht immer.
FC habe ich mir noch
aufgeschrieben. FC auch noch, ja. FC, aber so viel wird das nicht besungen. Aber kommt halt auch in sehr vielen Texten vor.
Ja,
aber,
und die KVB fährt zum FC da gibt es ja alles schon. Also,
aber auch allein die Bindung über die kölsche Sprache zum FC, das ist ja auch irre. Also, es gibt ja kein Stadion in ganz Deutschland, wo ausschließlich Dialekt gesungen wird. Die ganzen Lieder, die da gesungen werden, ist Dialekt. Und es erwischt mich auch regelmäßig, der sentimentalste Moment ist, wenn der FC gut gespielt hat, aber trotzdem verloren hat. Und dann ruft die Südkurve die Mannschaft ran und dann singen sie zum Trost das Blackfoot-Stück in unserem Fädel. Dann hört man so. Das rührt mich jedes Mal.
Ja, das ist, also ich bekomme beim Besuch im Kölner Stadion auch regelmäßig Gänsehaut.
Da kriege ich die Pelle, das ist ohne Worte.
Das ist wohl wahr. Dieses, ich könnte ja jetzt auch sagen, du hast ja zum Glück gesagt, selbstverliebt. Was ist denn das eigentlich? Mit so einer gewissen Küchenpsychologie könnte man sagen, das ist ein ausgeprägter Minderwertigkeitskomplex.
Die Rheinländer sind ja grundsätzlich sowieso sehr, sehr vereinnahmend. Also du wirst es ja nicht schaffen, in Köln länger als 10 Minuten allein an der Theke zu stehen. Irgendein Gespräch kriegst du aufgedrückt. Das geht einfach. Es steht keiner alleine an der Theke. Und dann ist man in seinem Stolz auf die Stadt. Manchmal weiß man nicht so richtig, warum man so stolz auf die Stadt sein soll. Aber du wirst sofort eingebunden. Du darfst teilhaben. Und du bist nie irgendwie ausgrenzend. Man ist als Kölner nicht ausgrenzend. Also mag welche geben. Aber grundsätzlich ist es vereinnahmend. Du darfst mitmachen. Du darfst auch gerne stolz auf meine Stadt sein. Das ist, du darfst mitmachen. Das ist ja eigentlich eine sehr schöne Wesensart. Man darf mitmachen.
Obwohl das ja auch immer wie so ein wirkliches Klischee, wie so ein Vorurteil klingt. Ne? Der Rheinländer, der immer freundlich ist und sowas.
Ja, der kann auch ganz schön ruppig sein. Also, aber im von a priori eigentlich immer erstmal nett. Und je nachdem, was passiert, kann man auch ganz schön schnell wieder umschwenken. Meine Mutter konnte das fantastisch, die Kundwäsele.
Muss ja manchmal auch nötig sein. Du hast gerade gesagt, man weiß gar nicht, worauf man dann da immer so stolz sein sollte. Ich gebe gerne eine Beschreibung ab zu Köln. Köln ist eine nach dem Krieg in vielen Ecken hässlich wieder aufgebaute Stadt. Ja, aber zum Beispiel ist es bei mir so, wenn ich mich dreimal im Kreis drehe in Köln und 5 Kirchen sehe, ob ich da jetzt regelmäßiger Kirchgänger bin oder nicht, gibt mir das irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit, was ziemlich Blödes irgendwie, aber für mich ein Punkt, der das mir wohlig macht.
Ja, also du musst wissen, bis der Napoleon in Köln für wie viele Jahre, 27 Jahre, wird Köln als französisches Gebiet verwaltet hat, dem wir viel verdanken, die Kanalisation. Napoleon hat es geschafft, eine Kanalisation in Köln zu machen, aber der hat zunächst mal von den 365 Kirchen über die Hälfte säkularisiert.
Okay.
Wir hatten für jeden Tag eine Kirche. Eine Kirche oder Kapelle gab es vor Napoleon. Und es ist schon, man hat halt in Köln auch viele Geschäfte mit der Religion gemacht. Du hast die ganzen Reliquien, irgendwann wurden ja dann aus den 11 Jungfrauen der heiligen Ursula wurden ja dann 11.000. Und man hat einfach zu viele Reliquien verticken wollen. Ja, und Reliquienhandel war schon ein großes Ding in Köln.
Das ist die zersägte Jungfrau, die gibt es ja sonst immer nur in der Zaubershow oder so. Aber ich war heute auch vor unserem Gespräch noch im Dom übrigens. Auch alleine, weil ich den sehr beeindruckend finde.
Ja, der ist ja auch genau dafür gebaut, zum Beeindrucken.
Ja.
Ja, und das ist natürlich auch ein wunderbares Ding, wo man den Leuten sagen kann, wenn ihr nicht so macht, wie wir das wollen, kommt ihr alle in die Hölle. Ja, und ihr müsst auch immer schön beißen, ihr müsst auch immer, ja, also das ist schon sehr reglementierend. Der Katholizismus ist schon ein großes Ding. Also ich meine, wenn irgendwann jemals die Archive des Vatikans geöffnet werden, dann können wir das alles mal nachlesen. Und das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben.
Ich glaube ja auch nicht. So, jetzt kurze Aufgabe, 3 Worte, mit denen du Köln den Menschen beschreibst, und ich sag mal, rein Dom FC sind schon verbraucht.
Sind schon verbraucht. Ja. Oh Gott, lieber. Also ich würde beschreiben, dass die Stadt in einem Halbkreis um die ursprüngliche römische Stadt gebaut wurde. Es gab ja dann eben auch die mittelalterliche Stadtmauer um 1200, die dann irgendwie abgerissen wurde, 1800 so und so viel, 1880 oder was, wurde sie abgerissen, damit Köln sich ausbreiten konnte. Es gab ja damals das Rayon-Gesetz aus der französischen Zeit. Also das Schussfeld durfte nicht bebaut werden.
Okay.
Da sind die Kölner nach Berlin zu den Preußen gegangen und haben gesagt, was kostet die Stadtmauer? Dann haben sie die abgerissen. Und dann durften sie das Schussfeld auch bebauen. Sehr kölsche Angelegenheit.
So, okay. Ja, ja. Also wäre der Halbkreis wäre dann eine Art, das die Stadt zu beschreiben.
Ja, würde ich noch sagen. Könnte ein bisschen länger dauern, bis mir das einfällt. Also die 3 ausgeschlossen sind, das ist schon mal der Hammer. Ne?
Hätte ich schon wieder, ich nehme sie wieder mit dazu. Also ohne Dom und Rhein geht's nicht.
Also ehrlich gesagt, auf den Rhein kann ich überhaupt nicht verzichten. Also ich bin, also wenn ich irgendwas wirklich, ja, Liebe ist ein zu großes Wort, aber auf den Rhein würde ich ungern verzichten. Also wenn ich habe mal Gott sei Dank mein Schreibtisch, mein Arbeitszimmer mit Blick auf den Rhein.
Ach, wie schön.
Ja, und wie oft, ich sehe den allerdings nur wirklich dann, wenn keine Blätter mehr an den Bäumen sind. Also im Herbst, das ist das Einzige, was mich im Herbst tröstet, dass ich dann den Rhein besser sehen kann. Also den vorbeifließenden Fluss zuzugucken. Bob Dylan hat ja mal gesungen, Watching the River Flow. Ich übersetze das mit, wer sitzt schon im Wärme und Blut ob der Ring. Also ja, das ist schon, im Rhein beim Fließen zugucken ist großartig. Also den liebe ich schon sehr.
Okay, wir nehmen ihn rein dazu, und ganz ehrlich, Köln ohne Dom geht halt auch nicht.
Aber auf den Dom könnte ich notfalls verzichten, aber auf den FC könnte ich auf keinen Fall verzichten.
Das Echo, da bin ich gespannt, was der Kölner, was die Kölnerin dazu sagt. Es werden Leute weiter mit Wolfgang Niedeng, und der Mann, der feiert im kommenden Monat Geburtstag, wird 75. Ist die Zahl allein ein Problem für dich?
Ich bin überhaupt kein Zahlenmensch, ehrlich gesagt. Ich habe mich damals schon gewundert, als ich 65 wurde und plötzlich, Gott weiß, solche Interviewanfragen, weil was wollen die denn wissen zu 65? Und dann irgendwann, ach ja, da wird man ja normalerweise pensioniert. Das war wohl der Grund dafür. Und,
gilt heute auch nicht mehr.
Ich habe damit nicht wirklich weiter Mut, aber ich weiß natürlich, dass die Medien auf sowas fliegen. Also machst du an den Geburtstag weiter und ist gut.
Was machst du denn da?
Ich spiele in der Philharmonie mein Soloprogramm mit dem Mike Herting. Das wird einen großen Spaß machen. Wir sind ja mit dem Ding auch unterwegs. Das spielen wir halt, haben wir schon vor, unser Konzertveranstalter hat da, glaube ich, schon vor 1,5 Jahren reserviert den Termin, damit wir ja wissen, was wir an meinem Geburtstag tun.
Ach, okay, und das gab zu Hause auch keinen Ärger irgendwie?
Überhaupt nicht. Meine Familie weiß, dass ich damit, ich habe weder mit Weihnachten noch mit Sommer irgendwas am Hut. Das sind irgendwelche Daten, und dann verfalle ich in der Regel in Duldungsstarre und mache mit.
Okay, zum 70. gab es ein Buch, glaube ich noch, ne?
Ja, das war der erste Teil der Autobiografie. Genau. Der musste dann erweitert werden, weil ich ja den Schlaganfall hatte.
Ja. Und
der Grund für den zweiten Teil war eigentlich nur, dass ich die Deutungshoheit über meinen Schlaganfall wieder zurückhaben wollte. Weil die Bild-Zeitung hat mir direkt 2 Schlaganfälle und hat ausgeschmückt, oh, ich habe mit denen nichts gemacht, die wollten Gott weiß was. Leute, ich rede nicht mit der Bild-Zeitung. Dann haben die einfach ohne mit der Wimper zu zucken erfunden, Gott weiß was drumherum. Ja, komm, dann machst du halt einen zweiten Teil, dann nehmen wir eine Zugabe. Das ist jetzt aber auch schon fast 15 Jahre her.
Und jetzt gibt es dann nicht noch irgendwie einen dritten Teil hinterher?
Ich kann mir das nicht vorstellen. Nee, nee.
Ich habe mal was aus dem Ärzteblatt, weil ich wirklich geguckt habe, nicht, was passiert da hier mit 75. Bei mir spielt das Alter auch wirklich keine gesteigerte Rolle. Aber im Ärzteblatt steht, mit 75 Jahren erleben Sie eine Phase, in der sich der Körper durch abbauende Prozesse wie geringere Muskelmasse, nachlassendes Sehvermögen und geringere Elastizität spürbar verändert. Spürst du das?
Ja, das mit dem Sehen. Also ich muss schon regelmäßig zum Optiker gehen, beziehungsweise zum Augenarzt, um das mal nachzujustieren. Also um zu gucken, dass die Brille auch so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Ich lese viel. Ich lese auch nachts viel. Ich lese nachts, wenn ich nach dem Pinkeln nicht direkt wieder einschlafe, dann lese ich eine Stunde oder zwei. Und das ist natürlich mit Brille und mit einer kleinen Taschenlampe. Und wenn ich dann merke, hoppla, das wird jetzt schwieriger, dann muss ich wieder gucken, dass ich die Brille nachjustiert kriege.
Es gäbe ja auch ein E-Book.
Was? Nee, das ist, ist mir zu unsinnlich. Also man schlägt ein Buch um.
Gut, ich wollte es nur vorgeschlagen haben. Dann aber halt nochmal, sage ich mal, auf Tour zu gehen, so, ne, in deinem Alter, ne, ohne dass ich dich jetzt als alt abstempeln möchte. Aber das stelle ich mir, ich habe mal bei euch auf der Seite geguckt, 35 Konzerte sind für dieses Jahr jetzt schon fix. Und da gibt's dann auch zum Beispiel SWR1-Hörerin Antje Schulz, die wissen möchte, wie bereitest du dich eigentlich körperlich darauf vor? Da musst du ja echt fit sein.
Ja,
jetzt gibst du nicht mehr Gas und ziehst von rechts nach links auf der Bühne, aber anstrengend ist es ja trotzdem.
Ja, aber das ist Vorbereiten auf eine Tour. Ich muss die ganze Zeit so leben, als wäre ich auf Tour. Ich muss morgens meinen Sport machen. Ich setze mich morgens eine Stunde auf einen Heimtrainer und gucke mir irgendwas auf meinem iPad an. Ob das ja irgendwie wenn mal eine vernünftige Serie irgendwo gibt. Fargo gab es jetzt neuerdings wieder eine neue Serie. Ach. Gott sei Dank. Fargo ist sensationell. Oder was ich sage, aus den Mediatheken, da gibt's genug und ich sitze eine Stunde drauf und strampel auf dem Ding, lese ich dann nicht bis zu 25, 26 Kilometer in der Stunde fahren, bin ich ordentlich durchgeschwitzt, dann gehe ich duschen und dann ernähre ich mich gesund.
Heißt?
Was
heißt das? Kein Fleisch?
Vegetarier bin ich seit über 30 Jahren.
Gut.
Ich frühstücke einen Obstsalat mit Joghurt und dann kriege ich erst nachmittags so gegen 4 Uhr, wir nennen das immer das 4 Uhr Hüngerchen, dann gibt's irgendwie... Da gibt es irgendwie Hummus, Oliven, irgendwie so solche Dinge. Und die Hauptmahlzeit ist dann erstaunlicherweise abends, so gegen 7. Da wird dann warm gekocht, aber auch nur vegetarisch. Und das musst du auch dann, es fällt mir auch gar nicht schwer, das durchzuhalten. Aber wenn ich jetzt, ich sage jetzt nur irgendwie die ganze Zeit Lotter leben, dann will ich auf Tour gehen, das wird auf Tour dann noch schlimmer. Auf Tour bist du dann,
klar,
wenn du nicht aufpasst, jeden Abend Party. Da muss ich mir natürlich versagen. Das ist schwierig, ne?
Party, Alkohol, andere Drogen auch
ja,
nicht.
Also ich trinke schon mal ein Churchen, das ist schon okay. Ich stamme ja von einem Winzer ab. Eine Opa war Kirchenmaler, der andere Winzer. Mhm. So.
Da muss das sein, sozusagen. Ja. Und ein Grappa gibt es vorher, ein Mini-Grappa.
Das ist homöopathische Dosis. Das ist so, also von einer Hostie wirst du auch nicht satt. Ne?
Also muss man sagen, ja, vor jedem Auftritt am Bab-Altar gibt es einen kleinen Grappa. Daten habe ich auch sogar noch. 1.12. Stuttgart, 11.12. Ulm, 12.12. Mannheim, alleine in Baden-Württemberg. Wie viel Mut braucht es eigentlich, vielleicht auch irgendwann mal aufzuhören? SWR1-Hörer Norbert Dahl fragt sich, ob es bei dir dafür einen bestimmten Alters- oder eine Zustandsgrenze gibt, an der du das festmachst, dass du sagst, so, reicht.
Ich merke das, wenn ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Wenn ich merke, dass es mir schwerfällt, in dem Konzert mich spontan zu verhalten, dann wird Ende sein. Und wenn ich es nicht merke, dann werden es meine drei Damen merken. Meine Töchter und meine Frau sind da sehr kritisch. Papa muss sich nicht blamieren.
Also das heißt, da geht es ja um den einzelnen Abend, dass du sagst, also ja, ich hätte Bock noch länger auf der Bühne zu stehen, aber funktioniert gleich nicht mehr.
Das nicht. Also auf der Bühne vergesse ich die Zeit. Also auf der Bühne war immer so. Also da sind die deutlich jüngeren Kollegen aus der Band, die sind schneller fertig. Also ist gut, der Schlagzeuger ist glaube ich mittlerweile der Jüngste. Der hat auch den härtesten Job, der sitzt ja im Maschinenraum. Aber dass auf der Bühne die Kondition ausgeht, ist mir noch nie passiert.
Aber ein Karriereende als Musiker Hast du das irgendwie?
Ja, irgendwann wird es soweit sein. Irgendwann, da stelle ich mich drauf ein. Aber da muss ich dann auch wirklich dankbar sein. Ich habe das jetzt so viele Jahre lang gerne getan und habe dabei so viele Glücksmomente. Wenn es dann irgendwann soweit ist, da bin ich dann auch im Zusammenhang mit Rockmusik ist der Begriff Vernunft natürlich nicht so großartig, ja. Ne? Aber da bin ich vernünftig. Also wenn ich merke, das geht nicht mehr und ne, ich hätte dann auch Angst, mich zu blamieren. Weil ich da schlimmste Beispiel, Juppie Heesters, den armen Kerl haben sie mit über 100 auf die Bühne gezöbelt, der wusste gar nicht, wo er war und dann vorgeführt. Also wenn das Mitleid größer wird als die Begeisterung, dann ist es, dann bist du eigentlich schon drüber, dann geht nicht mehr.
Kann ich eigentlich in deinem Alter noch irgendwie, wenn du auf Tour bist, irgendwas schocken, dass irgendwie, wenn was ausfällt oder wenn irgendwas nicht so organisiert ist wie üblich?
Ja, also ich normalerweise habe ich keinen Lampenfieber von einem Auftritt. Das Einzige, wo ich Lampenfieber kriege, ist, wenn ich merke, ich bin an einem Abend so auf einem anderen Planet, dass ich lieber die Schluffen anziehen würde und auf dem Sofa und Tagesschau gucke um Punkt 8, dann werde ich nervös. Dann du Scheiße, ich werde ein furchtbarer Langweiler auf der Bühne sein. Und in dem Moment, wo ich nervös werde, geht Adrenalin wieder rein und dann bin ich wieder gut drauf. Und vor allen Dingen, wenn ich die Leute sehe. Wenn ich die Leute sehe, die sich so freuen, die kannst du doch nicht enttäuschen. Das geht doch nicht. Also Adrenalin regelt das schon.
Gut. Was dein Engagement in Zukunft angeht, da hat SWR1-Hörer Marc Schulz eine Anregung, der hat es bei Facebook gefragt, ob du dir vorstellen könntest, wenn es eine Anfrage gibt, auch den Bundespräsidenten zu machen.
Auf keinen Fall. Überhaupt keinen Fall. Ich bin kein Politiker.
Da würdest du verzweifeln oder was?
Nee, also da, also alleine, wo du als Bundespräsident das ist ein Job, da musst du ein unfassbarer Diplomat sein und du musst auch und vergisst auch teilweise deinen eigenen Anspruch. Du willst ja keinem nach dem Mund reden, aber du musst als Bundespräsident jede Menge Leuten nach dem Mund reden. Das wäre für mich überhaupt nichts.
Das Konzerthighlight von BAP in diesem Jahr ist dann, tippe ich mal, das Jubiläumskonzert zum 50. 10. Juli im Kölner Stadion. Darüber will ich jetzt in SWR1 Leute mit Frontmann Wolfgang Niedecken reden. Ein stinknormales Konzert ist irgendwas anderes, oder?
Das ist kein stinknormales Konzert. Also auf dieses Konzert bereitet man sich sehr lange vor, damit man auch wirklich eine Setliste hat, wo sie alle was von haben. Also im Stadion werden wir mit Sicherheit keine Rohdiamanten spielen, die man noch schleifen muss. Dafür kannst du kleinere Konzerte machen. Da gibt es auf die 12 und da sollen die Leute auch... Eigentlich sollen alle Leute alle Stücke kennen. Vielleicht gibt es ein oder zwei Stücke, die nicht unbedingt jeder kennt, aber die trotzdem garantiert reinhauen. Also und an der Setliste arbeite ich eigentlich schon seit einem halben Jahr. Wird immer wieder ausgewechselt. Die hängt bei mir an meinem Napoleon. Ich habe so einen Napoleon, den ich selber so wie eine Drag Queen bemalt habe. Ja. Da hängt die Setliste und da gucke ich immer wieder, ja, an der Stelle stimmt es doch nicht, da muss was anderes hin. Oder ich habe ein Stück, wo ich denke, das müsste man mal spielen, wieder. Oder wo passt denn das hin? Und dann, also das ist, ich werde irgendwann diese Setlisten von Anfang bis zum Ende, wie die im Wandel sind, die werde ich irgendwann mal rahmen und ausstellen. Das ist ein schöner Prozess.
Weil da dauernd Bewegung auch drin ist.
Ja, ja, ja.
Jetzt ist das Müngersdorfer Stadion, ich nenne es bewusst so, ein Ort, der schon ganz speziell für dich ist als FC-Fan, aber ja, für euch als Band auch nochmal?
Ja, also für die Band ist das natürlich auch so ein Ding. Die wissen natürlich alle, dass wir damals da 82 zweimal von Stones gespielt haben, dann 18 Jahre später nochmal. Mhm. Aber aus der Besetzung, die da mitgespielt hat, ist nur noch der Werner und ich dabei. Die Band hat sich ja auch immer wieder, haben sich auch gerne die Klinke in der Hand gegeben. Leute, die keinen Bock mehr drauf hatten, die aus weiß der Geier was, aus irgendwelchen Gründen nicht mehr mitgespielt haben, wurden ersetzt und garantiert nicht unbedingt von schlechteren Musikern. Ja, und also dem Werner und mir bedeutet das, glaube ich, so von dem in Anführungszeichen Patriotismus am meisten, weil der Werner ist genauso FC-wahnsinnig wie ich. Und seit der Zöller nicht mehr bei uns Schlagzeug spielt, der ja auch in Köln geboren ist. Aber der ist eigentlich Eintracht Frankfurt-Fan. Für den ist das, was der FC betrifft, da ist so sein Zweitverein. Okay. Wir telefonieren regelmäßig samstags oder am Wochenende. Dann besprechen wir die Spiele von Eintracht Frankfurt und von Köln und wir leiden dann auch immer zusammen mit.
Ja, gut, die Frankfurter hatten zuletzt ein paar bessere Zeiten.
Ja, aber
beim FC geht's ja auch bergauf. Bist du eigentlich so abgeklärt, dass du bei dieser Tour und bei diesem Konzert vor allen Dingen sicher sein kannst, dass dich der Tag mit dieser Menge, was wären es, 40.000, 50.000 Zahlen im Stadion, nicht auch irgendwo überwältigt, weil 50 Jahre BAP, da ist ja echt schon mal...
Ja, da werden also die Emotionen werden schon anders sein als normalerweise. Aber wenn du in der Köln Arena spielst, in der größten Halle Deutschland, wenn du da drin spielst, ist das auch schon so ein Ding. Aber du siehst ja nicht ganz hinten. Du siehst da vielleicht gegen Ende, wenn es ganz hell wird, siehst du mal alle. Also ansonsten siehst du so weit, wie du eigentlich immer siehst.
Ja, aber dann siehst du einen Haufen Handylichter oder
irgendwas. Ja, ja,
das erschlägt schon, dich doch auch, oder?
Ja, ich glaube, mich wird eher erschlagen, so diese Begeisterung und dieses Gefühl, dass sie alle zusammen was Tolles machen wollen. Das wird mich eher sehr beeindrucken. Also ich muss zugeben, ich habe nah am Wasser gebaut. Also mich kann man, je nachdem, was man mir vorhält, kommt auch schon mal ein Tränchen in den Augen. Ob ich das ein oder andere Mal überwältigt oder nicht, weiß ich nicht. Aber das wird schon eine sehr emotionale Sache. Nicht nur für mich, sondern auch für die Leute auch.
Und die Erwartungshaltung ist, glaube ich, bei dir oder bei euch als Band wahrscheinlich groß und bei den Fans ja auch.
Meinst du, bei den Leuten wäre die Erwartungshaltung groß? Ich glaube, also die Leute wissen instinktiv, dass das eine große Party ist, wo man nicht zum Lachen in den Keller geht, wo man aber auch die Gefühle trotzdem, wir werden natürlich Arschuh spielen, wir werden auch Kristallnacht spielen, das sind die Stücke und Ruhe vom Sturm werden wir auch spielen. Ja. Das ist schon, die Leute werden das nehmen. Und ich hatte mir beim letzten Mal, als wir jetzt hier bei der Zeitreise in der Kölner Arena gespielt haben, habe ich gesagt, du musst die Moderation kürzer hinkriegen, weil das Kerzeln, weil vor so vielen Leuten geht das nicht. Und dann habe ich die ersten paar Moderationen kürzer gemacht und habe ich gemerkt, ich habe mich doch wieder irgendwann verplappert und da festgestellt, ey, ich könnte da 10 Minuten reden, ich würde es keine Stecknadel auf den Boden fallen hören.
Also kürzer, weil du sagst, da kommt sonst Unruhe auf, der Musik
selbst
wegen.
Selbst die Moderation zu Stücken, die vielleicht nicht so geläufig sind wie, weiß der Fuhl am Strand oder so Stücke, die Leute haben das genommen und waren komplett ruhig. Und also ich vertraue sehr auf unser Publikum und ich denke mal, unser Publikum vertraut auch sehr auf uns. Wir machen das schon.
Gut, ich habe auch ein gutes Gefühl. Ich habe nur eine
vom
Frage.
Vom Feeling her ein gutes Gefühl.
Genau, ne? Richtig. Es wäre
Lothar Matthäus, oder? Ja.
Ich glaube Lothar Matthäus oder Andi Möller.
Kann auch sein.
Einer von beiden mit Sicherheit. SV1-Hörer Julian Peter Reins, der fragt sich ja bei allen BAP-Songs, und wenn du sagst, du bastelst jetzt schon an der Setlist für das Jubiläumskonzert in Köln, hast du alle BAP-Songs wirklich textsicher drauf?
Nein,
oder
Quatsch. Also ohne Teleprompter wäre man aufgeschmissen. Das ist International Standard. Ja. Also meinst du, der Springsteen spielt ohne Teleprompter? Also, nee, das ist so... Früher hattest du, man hat in den Theatern, hast du diese Soufflöse, falls du im Text hängen bleibst, dann kriegst du
den Hinweis.
Ja, und so, so geht der Teleprompter. Also ich kann da nicht die ganze Zeit drauf, um Gottes Willen, wäre furchtbar. Aber wenn ich merke, wo bin ich denn gerade im Stück, da guckst du mal drauf, also da bin ich. Okay. So, das ist einfach nur eine psychische Stütze. Ich glaube nicht, dass es noch irgendjemanden gibt, der auch im großen Bereich ohne Teleprompter spielt. Guns N' Roses gerade hat es auch im Wacken gespielt, haben Teleprompter steht da, überall stehen die Dinger.
Jetzt will ich mit Wolfgang Niedergen, SWRs Leute, mal auf diese 50 Jahre BAP nicht Jahr für Jahr zurückgucken. So viel Zeit haben wir da leider doch nicht. Das war aber natürlich auch nie euer Ziel, denke ich mal, so ein Stones-ähnliches Bandjubiläum dahin zu legen, oder?
Nein.
Sondern was war denn das Ziel anfangs?
Jetzt für das 50er Dinge.
Nee, überhaupt mal so als Bab.
Ach so, nee, also für mich ist so ein einschneidender Moment war, als wir zur Präsentation von unserem vierten Album auf der Loreley gespielt haben, Rockballast Loreley. Da habe ich gemerkt, hoppla, mit uns passiert was. Das ist nicht alltäglich, was hier läuft. Vorher war das so, okay, das wurde halt immer irgendwie schrittweise ein bisschen größer und der Radius wurde größer, in dem man spielte. Aber auf der Loreley plötzlich dann, das war der 28. August 82, war das, wurde stets auf dieser Loreley und stellst dir vor, das geht jetzt per Eurovision bis in die Türkei. Ja, das geht bis runter nach Portugal. Und du spielst hier deine Lieder auf Kölsch. Was passiert hier gerade mit uns? Wirklich mit einem großen Fragezeichen. Das war jetzt nicht irgendwie Koketterie. Oder was passiert hier mit uns? Und dann mussten wir uns dann irgendwann mal dran gewöhnen, was damit ist. Und aber selbst da hätte ich natürlich niemals für möglich gehalten, dass das länger als ein Jahrzehnt gehen würde. Jetzt haben wir 5 Jahrzehnte.
Verrückt, oder?
Das ist irre. Das ist einfach so irre. Also irgendwann wurde dann natürlich so ein Normalzustand, da ich auch nie mal drüber nachgedacht habe, ob mir noch was einfällt und wie das läuft. Ich habe einfach weitergemacht. Also oft zitiert bei uns, ist wie beim Fahrradfahren. Wenn du nicht mehr in die Pedale trittst, fährst du um.
Das stimmt. Jetzt ist es ja auch so, dass es mit Sicherheit über die Jahre auch mal, du hast eben schon Personalwechsel angesprochen, aus welchen Gründen auch immer, ist ja auch wurscht, die muss ich jetzt nicht mit dir auseinanderklamüsern, aber gibt es so Höhen und Tiefen, die dir so spontan einfallen würden, so absolute Highlights, aber halt auch ein paar Lowlights, wo es nicht so richtig lief?
Also die Phase, wo jemand stirbt in der Band, das ist ganz furchtbar, als Cheryl Hackett gestorben ist mit dem damaligen Schlagzeuger Pete King. Das war jetzt nicht so, das war so echt, man kann auch sterben, das war so, hat in unseren Planer gar nicht reingepasst, aber noch, das war 86. Das war sehr, sehr, sehr bitter und natürlich auch ein oder andere Wechsel, der stattgefunden hat in der Band, aus welchen Gründen auch immer, hat auch wehgetan und du wusstest nicht so richtig, wie es weitergehen würde, aber letztendlich haben wir es gemacht, letztendlich haben wir es gewuppt und das Hauptding ist natürlich immer diese Frage nach dem Major. Der Major wollte was ganz anderes machen, als das, was ich machen wollte. Und er hat 14 Jahre lang hat er versucht, mich da hinzuziehen, wo er wollte. Da ist ihm aber nicht gelungen. Also beim Fingerhakeln bin ich immer noch ein bisschen stärker und beim Tauziehen auch. Nee, weil der wollte kein Kölsch mehr, der wollte internationale Popmusik machen. Und dann hat er irgendwann gesagt, hör mal, das, was ich mit Bob will, geht mit dir einfach nicht. Und nach der nächsten Tour steige ich aus. Das war auch sehr, sehr, ja, das war sehr, sehr klartextmäßig und sehr anständig. Er hat die Tour noch mitgespielt. Das war die Comics und Pin-Ups Tour. Mhm. Und danach ist er ausgestiegen und hat sein Ding versucht. Und Major verdanken wir ganz viel. Der hat uns zum Rocken gebracht. Ich habe ja eben noch erzählt, dieses erste Ding, was wir da, der Show wie Rock da aufgenommen haben. Wir waren sehr froh, dass wir den hatten und dass der uns wirklich Major Healy taught the band to play. Ja, das war, und da werde ich immer für dankbar sein, aber nun waren wir nie großartig befreundet in den Jahren, wo der jetzt ausgestiegen ist. Das sind jetzt fast 26 Jahre. Wir sind uns einmal zufällig am Rhein begegnet, haben so ein bisschen unterhalten. Das war auch sehr nett, aber da war nichts. Der wollte was anders machen. Ist okay, völlig okay. Manchmal ist das so, da stehst du an der Weggabelung und musst gucken, der eine geht dahin, der andere geht dahin. Down by Law, kennst du den Film? Mhm. Jim Jarmusch Film, ja. Der hört damit auf. Ist so schön.
Hat's oder gibt es Bab so lange, weil du den Laden halt am Überleben gehalten hast auch?
Ja.
Aber du hättest ja auch schon mehrmals in den Sack hauen können.
Ja, warum denn? Macht doch Spaß. Ja. Bin ich blöd oder was?
Nein, aber wenn du dir jedes Mal dann halt auch eine neue Band irgendwie zusammenbauen
musst. Ja, das ist ja nicht immer, ist ja nicht immer 5 Mann rausgehen oder was, sondern es wird ja sukzessive. Also ich bin sehr froh, dass wir mittlerweile eine Besetzung haben, wo einer wirklich auch Musical Director ist. Der Ulle hat sich dahin entwickelt. Ich nenne ihn lieber Kapellmeister, finde ich schöner als Musical Director, aber der Ulle ist ein Gitarrist, der sehr, sehr songdienlich denkt und auch spielt. Der Ulle kann alles auf der Gitarre. Der kann wirklich alles. Ist ein fantastischer Gitarrist, aber der drängelt sich nicht an mir vorbei oder irgendwie, der will die Band so umformen, wie er sie gerne hätte. Sondern der weiß, Kapellmeister bei Bab sein heißt, songdienlich arbeiten, den Storyteller ermöglichen. In der Phase davor war das schwierig. Wir haben teilweise viele Leute verloren, weil wir auf einmal Foo Fighters für Arme waren. Beim Konzert konntest du von meinen Geschichten nichts mehr verstehen, weil wir einfach zu laut gespielt haben. Das war in der Fünferbesetzung, waren wir plötzlich, okay, jetzt zeigen wir mal, wo der Hammer hängt. Vor allen Dingen auch immer wieder, weil dann auch dieses, bei den Fans auch teilweise so war, ja, seit der Major nicht mehr dabei ist, rockt das nicht mehr. Da kann man sich mal hintereinander anhören, was wir gerockt haben. Wir haben unfassbar gerockt.
Aber gut, das ist ja immer so, dieses Ding, jetzt sind sie zu Mainstream und das ist nicht mehr das alte Bab und was weiß ich was. Also das gibt's ja immer und...
Das gibt's immer, wird's auch immer geben und es war schon, wir hatten ganz früh uns darüber lustig gemacht. Wenn schon einer mit einer neuen Jeans ankam, dann dachte irgendeiner, du wirst ganz schön kommerziell geworden, hast du eine neue Jeans gekauft, wa?
Ja, das ist wirklich...
Haben wir uns nur darüber lustig gemacht, der Quatsch.
Warst du da immer locker im Umgang mit?
Ja, das hat schon mal genervt. Aber so, dass ich mich jetzt da, es gibt wichtigere Sachen, wo man sich für querlegen muss.
Das ist allerdings auch wahr. wer von den SWR1-Hörerinnen und Hörern bei Bab im Internet aktuell vorbeischaut, dem wird auch nicht entgangen sein, dass der Song von Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis, zu diesem brutalen Vorgehen der US-Spezialeinheit ICE dort angeboten wird. Warum habt ihr euch dazu entschieden, das Ding da drauf zu packen?
Ich habe das gehört, dass das Ding, wie kriege ich das jetzt bei uns auf die Seite, ohne dass das jetzt ranschmeißerisch wird. Dann gehen wir in Lübeck, ich habe mit dem Soloprogramm in Lübeck gespielt, morgens beim Auschecken an diesem Eisautomaten vorbei und ich sage, Tina, mach mal gerade ein Foto. Dann habe ich mich daneben fotografieren lassen, dann hatte ich einen schönen Einstieg und dann habe ich was dazu geschrieben und ich dachte, großartig, dass er das macht. Wunderbar, das ist in der ganz alten Tradition. Pete Seeger, Woody Guthrie und frühe Dylan, als er noch diese Art Songs geschrieben hat. Wunderbar, dass er das gemacht hat und er hat das ja die komplette Folgetour in der Art auch betrieben. Hat ja vor jedem Konzert eigentlich eine Rede gehalten. Und die hat er auch auf den Projektionswänden sogar übersetzen lassen, damit alle Leute auch wirklich verstehen, was er da gesagt hat. Der ist da wirklich ein großartiger Verfechter der Demokratie und Bruce setzt sich dafür ein. Das ist auch nicht gemacht. Ich kenne ihn ja persönlich. Das ist ihm ein Anliegen.
Wie ist eigentlich eure Verbindung zustande gekommen?
Ganz einfach.
Ihr standet ja auch schon zusammen auf der Bühne.
Ja, wiederholt sogar. Das war damals, als der die E-Street Band wieder zusammengerufen hat, war eine Zeit lang ohne E-Street Band, hat er so ein Best-of gemacht, wo 4 neue Stücke drauf waren. Und da hat mich der SWR gefragt, ob ich Lust hätte, SWF in dem Fernsehen, Lust hätte, den Springsteen zu interviewen. Da bin ich nach New York geflogen, habe dieses Konzert in der Probehalle miterlebt, mit der wiedervereinigten E-Street Band. Und am nächsten Tag sollte ich ihn interviewen. Und ich war dann am nächsten Tag der letzte Interviewer. Und ich denke, lieber Gott, der wird genervt sein ohne Ende. Ja, kein Problem. Also ich wurde ihm vorgestellt als Musiker. Der hat mehr mich interviewt als ich ihn. Das war unfassbar. Und das Interview dauerte dann, da ich der Letzte war, kam dann noch Patty mit den Kindern dazu. Und es war ganz wunderschön. War ganz, ganz wie ein Traum. Eigentlich wie ein Traum. Und wir haben uns gut verstanden. Und dann ein paar Wochen später kam dann der Anruf, er würde in Berlin ein Videodreh für Hungry Heart machen und ob ich nicht Lust hätte, mit der Leopardefell-Band die Backing Group zu sein. Playback. Natürlich haben wir uns die Nummer drauf geschafft, damit wir da ordentlich spielen können. Und dann am Abend vor dem Konzert kam dann noch ein weiterer Anruf. Das wird doch nicht sein. Bruce könnte doch da jetzt nicht irgendwie das Publikum. Es war in der Kneipe damals. Heute heißt die Kneipe Butter in der Pappelallee. Damals hieß die Ecksteins. könnte doch jetzt die Leute da jetzt nicht missbrauchen als Staffage. Da müssen denen noch was bieten. Ob ich nicht mal Stücke, die man so aus dem Hut spielen kann, die man ganz einfach spielen kann, und mal schon mal zusammenstellen. Und dann haben wir also immer Hungry Heart gespielt, zweimal oder dreimal. Mhm. Und dann was aus dem Hut. Also Jumping Jack Flash, Honky Tonk Women, Knocking on Heaven's Door, so Dinger, ja, und auch vom Springsteen ein paar einfache Sachen, ein bisschen Chuck Berry. Ja, und dann immer wieder dazwischen, dann immer wieder Kameraumbau und dann wieder neu, wieder Hungry Heart. Und schließlich haben wir Hungry Heart so laut gespielt, dass wir das Original Playback nicht mehr gehört haben. Wir sind im Playback davon gelaufen. Das war sensationell. Das war ein unfassbarer Tag. An dem Abend haben wir aber wirklich gedacht, das habe ich nur geträumt. Das kann nicht sein. Das war unfassbar. Jo, und dann kam dann auch immer, der Kontakt ist geblieben. Als in Köln gespielt hat, habe ich ihn Backstage besucht und wirklich beim Gehen auf die Bühne sagt er zu mir, how about a little Hungry Heart tonight? Ich sage, was soll das heißen? Soll ich jetzt gleich mit Hungry Heart spielen? Okay, dann habe ich hinter der Bühne gewartet, wann er mich dann ruft. Und dann hat das dann stattgefunden und dann, das hatte ich dann noch ein paar Mal wiederholt, aber mittlerweile war ich vorbereitet. Also und es war auch nicht immer Hungry Heart. Das war auch schon mal bei der Seeger Session, zwar eine ganz andere Nummer, die ich noch nicht mal kannte. Das wäre nicht so schlimm. Akkorde sind einfach und muss nur ein Refrain mitsingen.
Großartig.
Wunderbar. Und es war immer schön. Es war immer großartig. Er hat mal einen Solo-Auftritt gemacht in Berlin. Da war dann irgendwie klar, Hungry Heart werden wir nicht spielen können. Haben wir gar nicht drüber geredet. Hat nachmittags das ganze Programm schon beim Soundcheck gespielt. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und dann kam er nochmal ins Catering zurück und sagte, wir können in einer anderen Tonart Hungry Heart spielen. Guck mal, wie das wäre. Und dann, okay. Ich würde da auch Gitarre spielen, wunderbar in der Tonart. Und dann habe ich noch gesagt, wir haben übrigens mittlerweile einen Kölschen Text für Hungry Heart. Ja, das ist ja super. Machen wir mit Kölsch, ja. Und dann haben wir noch telefoniert, dass der irgendwie noch von Teleprompter von Köln nach Berlin transferiert wurde. Und dann haben wir dann wirklich das Ding gespielt im CCH in Berlin. Mit dem Bruce erlebst du wunderbare Sachen. Der Bruce ist 1:1. Es ist wirklich, den kannst du hier hinsetzen und wenn er nicht gefragt wird, sagt er auch nichts. Aber wenn er was sagt, dann sagt er halt, was er meint. Und das ist wunderbar. Ich liebe den Mann.
Wird es das nochmal geben? Weil SWR1-Hörer Hermann Wiese, der möchte wissen, ob es tatsächlich vielleicht nochmal euch zwei auf der Bühne gibt.
Da muss ich natürlich den Beckenbauer zitieren. Schauen wir mal, da sehen wir schon.
Gut, okay. Musik und die Verantwortung von Musik. Welche Verantwortung hast du als Musiker? Welche Verantwortung hat die Musik tatsächlich?
Ich glaube, jeder demokratische Bürger hat die Verantwortung. Man muss gucken, in dem Metier, in dem man selber zugange ist, muss man gucken, dass man die Demokratie pflegt. Demokratie pflegen ist
anstrengend.
Ist anstrengend. Du musst dich wirklich informieren. Es nützt nichts, wenn du denjenigen wählst, der das charmanteste Lächeln hat oder was, sondern du musst dich informieren über das, was politisch abgeht. Und das ist Arbeit. Das ist wirklich Arbeit. Nun bin ich Nachrichten-Junkie. Ich verbringe sehr viel Zeit damit, mich am Laufenden zu halten. Aber eher die Frage war ja eine andere. Ich finde, da ist jeder dazu verpflichtet, dass er sich der Demokratie, die Demokratie ist nach wie vor ein zartes Pflänzchen, das muss man pflegen.
Ich habe mich ja gefragt, du hast ja selbst in dieser Kampagne Arsch hoch, Zeng auseinander, war, glaube ich, ging hier vor über 30 Jahren Rudolfplatz, war es, glaube ich?
Nee, um Gottes Willen, Glutigplatz,
Entschuldigung, los. Gegen rechte Strömungen, rechte Gewalt, da könnte ich ja jetzt dann provokant fragen, hat man da zuletzt zu wenig gemacht, dass es sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat?
Nicht von Bands Seite.
Nein.
Also man...
Grundsätzlich
von Gesellschaft. Jetzt muss ich leider auch ein bisschen Medienschelte machen. Es gibt das Radioformat, und das Radioformat ist natürlich eine Katastrophe. Also du bist ja im Radio zu Hause, du weißt ja, wie was da läuft. Mhm. Also du hast deine Songs, die irgendwie gespeichert sind im Computer, und da kommst du so schnell nicht wieder rein, wenn du irgendwie Stücke machst, wo der Refrain nicht vor so und so viel so viele Sekunden dauert, oder wenn zu laute Gitarren sind, oder weißt du, wenn es zu lang ist, oder weißt du, was. Also so ein Stück wie Kristallnacht hätte heute überhaupt keine Chance mehr, auf eine Playliste zu kommen. Kristallnacht hat keinen Refrain. Verdammt lang her hat den Refrain nach der vierten Strophe. Das wäre alles unmöglich. Und Songs, die nun wirklich politisch was aussagen, die schaffen es da auch nicht rein. Also Stücke von uns jetzt auf den letzten Alben, Stücke wie Absurdistan oder Ruhe vom Sturm, haben keine Chance, im Radio gespielt zu werden. Es sei denn, man hat ein längeres Gespräch, da kannst du dann so ein Ding nochmal drin, oder das Album wird vorgestellt, dann kannst du so ein Stück mal spielen. Aber ansonsten, ich finde schon, dass man nochmal drüber nachdenken sollte, weil die Medien haben auch eine Verpflichtung. Und natürlich, klar, die Konkurrenz der freien Radios, also der, weiß ja, Radio Köln oder was da war, RTL oder was, die Konkurrenz ist natürlich groß. Die bezahlen, die werden durch Werbekunden finanziert, und wir sind öffentlich-rechtlich. Ich bin übrigens großer Verfechter vom öffentlich-rechtlich.
Vielen Dank.
Es ist furchtbar, wenn das mal nicht mehr ist, wenn du das alles den Privaten überlassen musst. Das wird ganz, ganz furchtbar.
Aber ich habe die Kritik verstanden. Ich bin sogar davon ausgegangen, dass sie von dir kommt. Und ich nehme sie auch an, und ich nehme sie auch gerne mit in unser Haus und werde es da auch nochmal hinterlegen.
Ich bin gefragt worden, wirklich, diese Frage ist mir gestellt worden auf dem roten Teppich, als ich zur Verleihung Lebenswerk Radio Regenbogen gegangen bin. Ein Journalist kam an, hat mir die Frage, und die habe ich ordentlich beantwortet. Die hat durch große Kreise gezogen, diese Antwort. Und wenn mir das gelingen sollte, dass ich da einen Stein ins Wasser werfe und der zieht wirklich große Kreise, es wäre eine Wohltat. Es wäre wirklich eine Wohltat. Ich habe ja 8 Jahre lang im WDR hier auch Radio gemacht. Bei meiner Sendung war natürlich, da wurden auch Lieder gespielt, die gestört haben. Wir haben ja einen Song, Musik, die nicht stört. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Den werden wir wahrscheinlich im Stadion auch spielen. Den kennt nicht jeder, aber das will ich mir nicht verkneifen.
Aber das ist auch ein gutes Motto, mit dem wir hier rausgehen können, dass wir mehr stören als Gesellschaft, um genau auf sowas aufmerksam zu machen. Wolfgang Niedecken, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Es war mir ein Fest, definitiv.
Ich wünsche alles Gute für ein, glaube ich, großartiges Jahr und noch eine ganz, ganz lange Zeit.
Dankeschön.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.